Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und ich bin Dennis, Schlagzeuger der Band California. Hallo.
Hallo Dennis, schön, dass du da bist. Wir mussten uns jetzt schon ein paar Mal verschieben, da gab es wieder technische Probleme, aber jetzt haben wir es. Jetzt sind wir hier zusammen und wir wollen ein bisschen über die Band sprechen und natürlich auch aus gegebenem Anlass über euer aktuelles Album. Ist das der Weg nach Colorado, heißt das. Ich muss gleich vorwegschieben, ich freue mich. Ihr seid so ein bisschen wieder Support Your Local Business. Also ihr seid jetzt nicht ganz so weit weg von mir. Ich bin zwischen Bremen und Oldenburg unterwegs und ihr seid ja gar nicht so weit weg. Umso mehr freue ich mich, wenn ich ab und zu immer wieder mal Musiker, Musikerinnen, Bands habe, die aus der Gegend kommen. Deswegen habe ich euch natürlich heute sehr gerne dabei. Vielleicht kannst du einfach so ein bisschen was zu California sagen.
Ja, genau. Das ist ja ein Projekt, was eigentlich entstanden ist aus unserer Vorgängerband quasi Wir für Wen oder früher mal Craved. Da waren wir zu viert und da waren eben der Sänger Daniel und ich auch schon. Also wir machen Musik sowieso. Seitdem wir unsere Instrumente, Daniel hat mal mit Keys angefangen und dann Gitarre gelernt und ich mit Schlagzeug so als Teenager. Und seitdem wir die Instrumente spielen, machen wir beide zusammen Musik in verschiedenen Projekten. Und es gab einfach bei Wir für Wen viele Songs, die wir cool fanden, die aber da vielleicht nicht so gepasst haben oder nicht untergekommen sind. Und so kam das 2018, dass wir gesagt haben, wir machen mal zu zweit wieder was. So ein bisschen back to the roots. Und mittlerweile sind wir ja seit letztem Jahr, also 5 Jahre später, wieder doch zu einer Vierer-Kombo angewachsen. Ja, und jetzt mit der zweiten Platte schon, ne? Also die Zeit, die rennt.
Ja, die erste Platte 2019, Gefundenes Fressen, habt ihr dann eben noch zu zweit gemacht. Ich nehme an, ihr habt euch dann zumindest für Live-Geschichten, wenn überhaupt das zu Corona damals überhaupt ging, auch noch Unterstützung geholt und habt das dann nicht live zu zweit performt.
Ja, genau so war das auch, dass der zweite Teil unserer Tour direkt in Corona oder kurz vor Corona dann war. Da haben wir unser letztes Konzert gespielt und ich glaube, eine Woche später war dann Lockdown. Und auf einen dieser Konzerte haben wir einen alten Weggefährten, den Chris Five, getroffen, der selbst im Publikum war bei einer Heimatshow hier von uns und gesagt hat, oh, also zumindest Bass wäre natürlich schon geil, wenn das mit dabei wäre. Wir waren halt Gitarre, Schlagzeug und Gesänge dann unterwegs. Und dann ist er quasi spontan auf dem zweiten Teil der Tour einfach raufgehoppt und hat einfach mitgespielt. Und er ist ja heute, hat dann eben, mit ihm haben wir eine Single gemacht und dann eine weitere, wo er sogar auch singt. Und dann war auch klar, dass er bei der Albumproduktion mit dabei ist und hat da Gitarren, Mundharmonika, Akkordeon, Bass, also so viele Sachen gemacht. Gesänge natürlich, zweite Stimmen macht er alle auf der Platte. Und ja, da hatten wir einfach auf einmal einen Multi-Instrumentalisten dabei und dann hat er noch einen zweiten reingeholt. Sodass wir ja heute da zu viel stehen, mit Tjad auch noch, der selber ja auch Gitarren, Keys bei uns da alles bedienen kann, Bass, wenn Chris mal Gitarre spielt, und so sind wir dann quasi angewachsen, von live zu zweit, zu dritt, bis heute dann zu viert, ne? Das ist schon echt cool.
Euer aktuelles Album, was Ende Januar rausgekommen ist, heißt Ist das der Weg nach Colorado? Und es gibt zwar nicht einen direkten Titeltrack drauf, aber es gibt einen Song, der heißt Der Weg nach Colorado. Kannst du was dazu sagen?
Ja, das liegt natürlich schon daran, dass es erst den Albumtitel gab und dann den Intro-Song. Und der Titel ist natürlich erstmal, ich glaube, viele fragen sich, was soll das denn sein? Und hat eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Es gab vorher mal einen anderen Albumtitel, so quasi in der Aufnahmephase, ne, so ein Demo-Titel, der einfach auf Songs zurückzuführen war. Aber dann hatten wir, ich glaube, nach unserem Videodreh zu der Single damals oder zur ersten Single haben wir danach noch in unserer Zentrale, nennen wir das immer, da in Fegesack, wo in Aumund, wo unser Videomann und Fotomann Björn Bremer, der ja wie so fünftes Bandmitglied bei uns ist, der für alle visuellen Sachen zuständig ist, der auf der Platte auch als, weil er auch ursprünglich Rapper ist, auch mit auf einem Tracker Rappend zu hören ist, der wohnt quasi im gleichen Haus wie auch Chris. Und das bietet sich da immer an, dass das unser Zentral ist. Und nach dem Dreh sind wir dahin, haben noch, ich weiß nicht, wer es noch kennt, das Spiel Bass gespielt auf einer alten PlayStation.
Ja, natürlich.
Da gibt es dieses Musikquiz und Daniel und ich können da mit Chris meistens nicht mithalten. Auf jeden Fall gab es eine Frage nach dem Song This is the way to Amarillo. Und wir haben die beide falsch beantwortet mit der Stadt Colorado statt Amarillo. Da haben sich erstmal alle schlapp gelacht. Und tatsächlich 2-3 Fragen später kam diese Frage nochmal nur anders gestellt. Und wir haben wieder den gleichen Fehler gemacht. Haben gesagt, es geht hier um Colorado. Und so, wir haben uns einfach da diesen Moment genommen und gesagt, okay, jetzt müssen wir das This is the way to Colorado, müssen wir auf Deutsch machen. Das ist einfach der Albumtitel, das war so lustig, die Begebenheit. Und ja, und letztlich hat Daniel dann daraufgehend einen Intro-Song noch geschrieben, der dann auch noch auf die Platte gekommen ist. Ja, manchmal ist so, Kuriositäten helfen dann im kreativen Prozess.
Ja, du hast schon gerade erzählt über die Video zur ersten Single. War das der kleine Schluck?
Genau, das haben wir als allererstes gedreht. In einer Kneipe in Fegesack, beziehungsweise in zwei Kneipen. Das sieht man am Anfang, dass Björn in der einen Kneipe ist und wir in der anderen. Und das Lustige ist, oder eigentlich das Traurige, dass diese Kneipe mittlerweile es nicht mehr gibt. Das Gebäude soll abgerissen werden, also da auch Kneipen sterben leider. Und das heißt, deswegen gibt es bei dem Videodreh diese Endszene, wo wir vor dem leeren, schon ausgeräumten Gebäude stehen und unser Björn sagt, hey, ich war hier doch gerade noch und jetzt ist der Laden leer. Also haben wir so ein bisschen als kleinen Gag reingenommen, weil wir es natürlich traurig finden, dass der Bierzapfen in Fegesack, dass es den leider heute nicht mehr gibt. Aber immerhin das Horizont noch, wo wir auch, also grandiose Kneipe, ne? Wo gibt es eine Kneipe, wo du im Hinterraum noch kegeln kannst, du kannst Billard spielen, Daten, das sieht man ja alles im Video. Da haben wir einen tollen Dreh gehabt und da ist auch nichts gestellt, bis auf meine Verletzungsszene mit dem Kö. Aber ansonsten haben wir wirklich ordentlich auch mal was getrunken. Ein kleiner Schluck ist okay, singen wir auch. Da haben wir ein paar mehr Schlücke genommen. Aber auch die Leute in der Kneipe, das war nicht mit Statisten geplant, sondern wir haben einfach gefragt, ob es für die auch okay ist. Der Laden wusste natürlich Bescheid, dass wir drehen. Und am Ende haben so viele Leute mitgemacht, haben richtig Spaß gehabt.
Na, ist so ein kleines Spaßprojekt. Ich erinnere mich auch wieder, also ihr habt die Zeile drin, 16.30 Uhr, völlig spontan, auf diese Kampagne stoßen wir an. So dieses, kein Bier vor vier, 16.30 Uhr ist dann schon später, ne?
Ja, also dieses Thema Feierabendbier, so, ne? Das hat Daniel da, ist ja Daniels Song und auch sein Text und er ist quasi auch so im Business, Werbekampagnen und so weiter unterwegs und er, das ist wie bei all seinen Songs, er erzählt aus seinem Leben und so kam das da zustande,
ja. Ja, so ein wirklich tatsächlich ein bisschen guter Laune-Song. Ihr habt ja unterschiedliche Themen, die ihr da beackert und bearbeitet aus verschiedenen Perspektiven. Und da lasst das einfach, auch wenn man das Video noch dazu nimmt, ist was sehr, sehr witzig ist, einfach mal ein bisschen krachen und ein bisschen gehen vor allem, ohne jetzt so den ganz großen Anstoß. Man kann natürlich auch reflektieren drüber über so einen Song, man kann ihn auch aus anderen Perspektive sehen, aber er macht einfach erstmal nur Spaß.
Genau, und ich glaube, das war auch seine Intention da, dass man sagt, okay, man kann sich mal einen Schluck gönnen, alles völlig okay, das sollte ein Song sein, der ja gute Laune bringt, ist ja auch so ein bisschen musikalisch, wenn man den Joker kennt, den legendären Song ein bisschen da auch angelehnt, so als Musikzitat, und fanden wir von Anfang an witzig, war einer der ersten Songs, die wir für die Platte hatten quasi. Und Björn, unser Videomann, wollte den unbedingt zuerst haben. Das war irgendwie sein Favorite. Und haben wir gesagt, klar, machen wir einfach. Und sind natürlich auch noch 3 weitere Singles gefolgt. Aber das war so ein ganz guter Einstieg, um zu sagen, hey, jetzt so nach 1-2 Jahren, wo wir nichts raus hatten, wir sind wieder da. Und erstmal mit Spaß an der Freude. Klar, das Album ist an sich, glaube ich, deswegen nehmen wir auch in den Infotexten, Pressetexten immer Bezug auf Colorado, eigentlich auf die Haribo-Tüte. Schleichwerbung hier, aber so auf die bunte Fruchtgummitüte. Da ist ja auch ein bunter Mix drin und ich glaube, so ist am Ende das Album auch geworden, dass es einfach echt viele unterschiedliche Songs und Themen gibt.
Ja, gerade auch von den Themen, die sie ja auch manchmal ein bisschen problematischer sind, trifft es dann auch ganz gut. Es gibt einen Song, der heißt Das Problem. Der hat mich also inhaltlich tatsächlich so am meisten, aber schon sehr stark abgeholt. Ich bin in der Jugendarbeit unterwegs, bin da am Arbeiten und es gibt eben so einen Bezug dazu, gibt da diese Textzeile, du darfst deine Begeisterung gerne teilen, doch möchte ich bitte niemals bei mir ein. Das ist so ein typisches Ding, was ich immer wieder tatsächlich auch ja, bei mir in der Arbeit auftaucht. So, ja, darfst du da sein, aber bitte verhalte dich ruhig, so ungefähr.
Ist auch tatsächlich mein Lieblingstrack oder zumindest, ich würde sagen, einer von ein, zwei Lieblingstracks von mir, einfach von der Stimmung des Songs und dann das Thema. Also Daniel ist halt, hat halt wirklich eine Begabung, Themen zu finden, die man, glaube ich, nicht immer schon tausendmal gehört hat. Es geht hier wirklich ja, ich nenne es immer Generationenkonflikt und da quasi an der ersten Stelle, wo er das erste Mal im Leben meistens auftaucht, nämlich zwischen Eltern und Kind. Ne, es geht ja hier wirklich um Pubertät und ich finde die Zeile auch, belehren ist nicht selten auch beirren, so, genau.
Ja.
Also wie viel muss ich meinem Kind quasi vorgeben, mach dies, mach das, ohne ihn von seinem eigenen Weg, den er vielleicht schon in sich trägt, eigentlich abzubringen, ne? Und ja, ganz, ich liebe den Track absolut und den Text sowieso.
Ja, ja und da ist dann auch der Titelname eben das Problem, ja, sehr, sehr interessant, weil ich mich dann so auch frage, so, wer ist denn das Problem?
Genau, ja.
Oder was ist das
Problem? Er sagt es ja natürlich ganz plakativ, sie haben das Problem selbst erschaffen. Ne? Sie haben natürlich das, aus ihrer Sicht ist das ja das Problem, ne? Wir haben vielleicht ein Problemkind, mit dem sie gerade nicht klarkommen. Sie haben dieses Kind auf die Welt gebracht und ich denke, die Botschaft ist schon so ein bisschen, dass wenn dann ein Problem entsteht, natürlich in der ersten Linie das einfach von den Eltern ausgeht, dass da vielleicht irgendwas nicht so rund gelaufen ist und da ist ja so die ganz krasse Zeile am Ende vor der Bridge, schieben sie dich auch noch ab ins Internat quasi, also dass es eben bis sich hochschaukeln kann bis zu so einem Punkt irgendwo und wir haben es versucht ja auch visuell im Video, haben wir echt eine tolle Chance bekommen, das in einem Lost Place quasi hier in Schwanewede, in einem alten Kaserngelände, was mittlerweile vielen von Sprayern und so weiter zugetaggt ist mit geilen Graffitis, einfach diesen Bruch und diese Stimmung auch so ein bisschen aufzusaugen in verlassenen Gebäuden. Und Björn wollte einfach uns in echt vielen Szenen sehen, wie wir den Song spielen. Und wir mussten so viel auf- und abbauen und hin und her. Und das ist ein riesen Areal an verschiedenen 6, 7, 8 Spots. Auch war ein Tagesdreh, da waren wir alle richtig im Arsch danach. Aber ich glaube, es trägt auch nochmal visuell so dazu bei, die Stimmung des Songs gut einzufangen. Ja.
Seid ihr denn als Band, ja, hast gerade erzählt, dass ihr eure Zentrale da in Fegesack in Aumund habt, also Bremen-Nord und Schwanewede ist ja dann auch mehr gleich um die Ecke. Kommt ihr alle aus der Ecke oder muss auch jemand immer noch von außen ein bisschen anreisen, um was mit euch zu machen?
Ja, also Daniel und ich sind ja wirklich quasi also in Schwanewede aufgewachsen. Wir kennen uns da auch spätestens seit der ersten Klasse. Haben zusammen Abi gemacht, sind hier alle zur Schule, haben zusammen Fußball gespielt, Tennis gespielt. Das heißt, wir ja, sind Schwanewede und ich bin mittlerweile auch, habe dann zwischenzeitlich auch mal in Münster, Oldenburg und auch in Bremen-Nord gelebt, in Lesum und bin aber jetzt auch wieder zurück in der Heimat in Schwanewede. Daniel ist ja Wahlhamburger mittlerweile seit einigen Jahren, wohnt also in Hamburg und muss anreisen zu Proben und auch meist zu den Videodrehs, die wir auch meist versuchen, wir immer lokal irgendwo einzubinden hier. Irgendwie an der Weser oder irgendwo ne, in Gebäuden oder Settings, die hier vor Ort sind, die wir kennen. Und ja, und Björn und Chris sind, wie gesagt, in Aumund. Auch alteingesessene Bremen-Norder sind da geboren und aufgewachsen. Und genauso wie Tjaart Kassens, unser neuester vierter Mann ja, oder fünfter in dem ganzen Setting. Und der kommt aus Fage, also auch Bremen-Nord. Von daher kommen wir alle hier aus unserem Dunstkreis. Und Daniel ist halt noch Wahlhamburger, den müssen wir immer anreisen lassen.
Das heißt, wie oft probt ihr dann, wie oft muss er dann los?
Ja, also wir haben es jetzt nicht mehr so klassisch, dass man sagt, hier einmal die Woche proben, sondern es ist schon einfach dem immer daran geschuldet, was steht gerade für Gigs an und so. Wir hatten jetzt natürlich unsere 3 Release-Shows, da haben wir dann schon immer wöchentlich mindestens geprobt. Und ja, da, aber er nimmt das gerne, Gott sei Dank, für uns auf sich, dass er dann echt teilweise 2 Stunden anreist, 2 Stunden zurück, dazwischen 4 Stunden oder mehr Proben, das ist natürlich auch anstrengend und dann manchmal nachts wieder zurück, aber wir haben da einfach Probeverhältnisse in Bremen-Nord, im Use Action, in dem Haber-Innen-Studios von Timo Hollmann, das ist einfach 1A, da hast du ja Studio-Verhältnisse erstmal vom Akustischen, weil er da ja auch Audioaufnahmen macht und wir haben da einen Proberaum, wo Daniel auch schlaft, da sind auch Schlafplätze, es ist ein richtiges Badezimmer mit Dusche da, eine komplette Küche, also da kannst du quasi auch wohnen. Deswegen hat er auch die Möglichkeit, da über Nacht zu bleiben, wenn es spät wird. Und sowieso da mit alleine mit Timo jemanden, der wahrscheinlich einer der besten Live-Mischer Deutschlands ist. Und wenn ich darüber hinaus mit ja vielen großen Acts bis hin zu, ich glaube, Welttournee mit Manu Diao oder ne, wenn er jetzt mit Donuts unterwegs ist und so, also wirklich ein, der in der Branche ein Top-Mann ist, der uns da auch unseren Live-Sound so oft hilft, ne, mit uns kurz einen Soundcheck macht bei der Probe, damit es da schon besser wird. Wir haben jetzt in den ersten Shows angefangen, das erste Mal nach 20 Jahren, dem wir Daniel und ich zusammen Musik machen, dass wir auch mit Backing-Tracks live arbeiten, also das schon mal, weil ja ein paar Synthie-Parts dabei sind, die der Murphy Gärtner alias Matthias Hilbig für uns auf der Platte eingespielt hat, dass wir die laufen lassen können, und da hat Timo uns auch so unterstützt, und das heißt, dieses Proberaum Refugium da, diesen Safe Space für uns, den würden wir nie verlassen, und deswegen kommt Daniel auch gerne her, und ja, da wird es auch demnächst was zu sehen geben, da haben wir zwei Songs für eine Haber-In-Session gemacht, das kann ich hier das erste Mal verraten, da wird es also bald auch wieder zwei neue Videos geben, wo wir Live-Songs spielen, und ja, ist einfach ein toller Ort, um Musik zu machen.
Ja, ja, sehr schön. Habt ja auch, wie gesagt, ihr schwenkt so ein bisschen von der Thematik eben, der kleine Schluck war ja schon ein bisschen Gute-Laune-Song, und so ein richtiger Gute-Laune-Song ist der Titel Wie Maradona in Mexiko. Wie seid ihr auf den Titel gekommen? Also
der Song Maradona Mexiko ist wirklich, also das ist ja einer von den paar Songs, die von mir stammen. Das heißt, das muss man sich bei mir so vorstellen, ich spiele eigentlich gar nicht richtig ein Melodieinstrument, also Klavier oder Gitarren habe ich hier zwar stehen, Piano, Klavier und so, kann da aber nur ein paar Akkorde bedienen, sondern bei mir ist es tatsächlich so, meistens träume ich irgendwie kurioserweise kurz vorm Aufwachen irgendwelche Melodien und spreche mir die dann ins Handy ein, und ab und zu habe ich dann was mir gefällt. Und bei mir ist es viel schwieriger als bei Daniel Themen zu finden. Und hier war es so, von unserem besten Freund René, der uns auch von Anfang an, dass wir Musik gemacht haben, da waren wir noch minderjährig quasi, mit 17 hat er uns durch die Gegend gefahren, weil er schon Auto hatte. Er war quasi unser Roadie, Internetmann, also hat unsere erste Website gebaut und so weiter. Und der hatten wir irgendwann mal, ja, hat er geheiratet, und wir haben Junggesellenabschied gemacht und sind danach in Bremen im Schüttinger noch richtig übel versackt. Und da hat sein Bruder an meine Schwester, warum auch immer, ich weiß, können wir es bis heute nicht mehr rekonstruieren, aber eine Sprachnachricht geschickt. Die hört man auszugsweise auch auf dem Album direkt vor dem Song. Das ist also eine Original-Sprachnachricht von Fabian Grunwald, der heute als sogenannter Glatzenspecht, auch kann man auch mal auschecken, ganz, ganz wilde, gerade Live-Shows, ganz verrückte Musik, aber die hat er einfach so eingesprochen. Das ist für mich die größte Sprachnachricht aller Zeiten. Das ist, als wenn du es im Studio produziert hättest mit diesen Hintergrundgeräuschen, Leute schreien rum. Und was er da erzählt, aus dem Nichts, aus dem Freestyle heraus, die Zukunft, Schiffe werden nach oben fliegen. Also das ist völlig irre. Das hat er einfach aus dem Nichts eingesprochen. Und ich habe diese Sprachnachricht über Jahre bei mir in der Dropbox gespeichert. Und ich wollte immer mal irgendwas damit machen. Und mir fehlte halt bei dem Song irgendwie eine Idee, was will ich eigentlich ansprechen? Und ich habe gesagt, ich nehme jetzt einfach den Inhalt dieser Sprachnachricht und versuche das irgendwie in Songtext umzumünzen. Und letztlich geht es im Refrain darum, ja, wir wollen mal, lass uns mal richtig losziehen und heute mal einen drauf machen, so wie damals die Situation war. Und ich hatte da eine Doku gesehen über das Jahrhunderttor von Maradona bei der WM 86 in Mexiko. Gegen England hat er sich an der Mittellinie den Ball genommen und ist einfach durch die ganze Mannschaft durchgedribbelt und hat am Ende das Tor geschossen, und das meinte ich somit als einfach als Metapher, komm, wie Maradona, ziehen wir jetzt einfach los und haben eine geile Zeit. Ja, und das da hinten noch dran gab und Doc Brown kommt im DeLorean, das ist dann von mir wieder so ein bisschen Spinnerei, 80s zurück in die Zukunft, ich wollte es irgendwie unterbringen, und es ist natürlich, wenn man den Songtext nimmt, einfach ein, ja, viel auch kann man fast schon sagen Nonsens, aber es sind viele, ja, kulturelle Einflüsse von mir, die ich da ja auch anspreche, Tobi und das Bo, ne, also so ein paar Sabotage mit Beastie Boys, so eine Sachen, die ich unterbringen wollte, und aber einfach am Ende einfach eine positive Botschaft, lass uns heute einen geilen Abend haben und losziehen, ne, und Maradona in Mexiko war dann der Titel, weil das im Refrain unterkommt.
Ja, ja, das erinnere mich tatsächlich noch an die Bilder von dem Tor. Ich glaube, es war das gleiche Spiel, wo die Hand Gottes entstanden ist.
Ja.
Wo er
ja.
Auch das Tor Wahnsinn. Gemacht hat.
Ja.
Was mir eingefallen ist, und deswegen, es gibt nämlich etwas, es gibt eine Serie, die heißt Maradona in Mexiko.
Ach, okay, das
ja, tatsächlich. Ist, läuft auf dem großen Streaming-Dienst mit dem großen N. Und die läuft, glaube ich, immer noch. Da spielt er selber drin. Und da trainiert er irgendwo in Kolumbien, mitten in der beim Drogenkartell, so einen Fußballverein trainieren.
Ja, das ist lustig, weil viele Leute haben mich auch darauf angesprochen und assoziieren damit, dass ich meine, ja, Maradona, Mexiko, da hat er wahrscheinlich eine geile Zeit nach seiner Karriere gehabt und mit dem kommen wir, ziehen mal so richtig los, ob da sogar Kokain gemeint ist. da kann ich mich aber von distanzieren. Meine einzige Droge ist Alkohol und die ist ja hier noch legal, also von daher.
Ich habe jetzt da auch noch nicht reingeguckt, ich habe das eben nur gesehen, dass es eben genau diesen Titel gibt als Titel in Maradona in Mexiko.
Ja, krass.
Doku-Serie. Mal gucken, wenn mir ganz langweilig ist, gucke ich da mal rein.
Werde ich auf jeden Fall auschecken, weil ich meine, ja, dem Musikvideo dazu machen wir ja wirklich auch einfach freakige Sachen. Wir haben uns in eine Turnhalle gestellt und alles gemacht, worauf wir Bock hatten. Da könnte man natürlich schon auf die Idee kommen, ob wir da irgendwas vorher eingenommen haben, aber immer nicht so.
Ja, ein Titel, der vom Namen her erstmal mehr nicht so gut, nicht so freundlich und gute Laune mäßig klingt, ist der Track Meine Beerdigung. Der kommt aber dann inhaltlich und so wie er gesungen wird, so herzlich willkommen von der Beerdigung, kommt da schon wieder ganz anders rüber. Ich habe aber so insgesamt, glaube ich, den Zusammenhang noch nicht so ganz gecheckt. Vielleicht kannst du mir da ein paar mehr Infos geben.
Ja, das ist ja das Spannende an dem Song, auch als Daniel den rübergeschickt hat. Weil wenn man, da war auch die Datei auch schon benannt, Meine Beerdigung. Ich dachte, ach du Scheiße, was kommt jetzt? Sowas richtig Deepes, Ballade, ganz, ganz traurig. Und der geht ja sofort los und ist sofort da, geht sofort nach vorne. Bam, herzlich willkommen. Also man spürt ja den Vibe, also abgesehen vom Text, dass da völlig positiver Poprock-Song ist, absolut tanzbar und so weiter. Und diese Diskrepanz fand ich auch mega spannend. Weil letztlich lädt er ja quasi in dem Text zu seiner Beerdigung ein und spricht in den Strophen. Oder also erstmal sagt er im Refrain ganz klar dieses Ding, ich meine, in Deutschland ist ja so, dass das ganze Thema Sterben, Tod, Beerdigung sehr, sehr traurig, logischerweise. Also im Vergleich jetzt, wenn wir gerade bei Mexiko waren, ne, weil wir eine ganz andere Kultur mit dem Umgang, da wird ja quasi so eine Beerdigung gefeiert eher so. Und das war, glaube ich, auch so, wenn wir drüber gesprochen haben, quasi so seine Idee, jeder muss ja mal gehen und wenn das bei ihm soweit ist, soll das einfach nochmal eine große Party sein. Und das, ne, das Weißbier da aufgemacht werden und Sekt und trinkt gerne einen auf mich. Und in den Strophen besingt er ja zwei Personen, ja, mit denen er so sagt, quasi irgendwie schade, dass wir nicht mehr draus gemacht haben. Er singt ja, wir hätten etwas reißen können. Also zwei Personen, die ihm anscheinend am Herzen liegen, aber die er irgendwie aus den Augen verloren hat. Und deswegen lädt er alle am Ende nochmal ein und löst das ja in der Bridge schon ein bisschen so auf. Ich hoffe, das hier ist noch nicht das letzte Wort, also dass er natürlich noch am Leben ist, aber quasi schon mal eine Einladung vorschiebt. Und im Video hat Björn das ja so ein bisschen umgedreht, fast schon habe ich auch das Feedback bekommen, natürlich auch ein bisschen makaber, dass er quasi zur eine Einladung an alle versendet und da dann aufgebahrt ist und letztlich aber eigentlich am Leben und wo alle langsam anfangen zu feiern, er quasi sagt, tada, ich bin ja noch da, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich alle Leute mal wieder zusammenbekommen kann. Anscheinend muss ich dieses traurige Ereignis nehmen. Und schön, dass ihr alle da seid. Am Ende freuen sich alle und sind irgendwie mal wieder zusammengekommen. Und ja, das ist dann wieder Björns Kreativität, so eine Sache dann visuell mit einer kleinen Idee umzusetzen. Ne? Also wirklich, glaube ich, spannender Song, spannendes Video, weil man bei dem Titel gar nicht oder was wahrscheinlich was ganz anderes erwartet. Ne?
Tatsächlich, weil wenn ich erstmal was lese mit meiner Beerdigung, dann gehe ich prinzipiell, wenn ich noch keinen Ton gehört habe, erstmal davon aus. Aber wesentlich ernster wird es dann tatsächlich, und das ist auch, glaube ich, ist es die einzige wirkliche Ballade in dem Titel Auf bald.
Ja. Das ist auch der Song, finde ich ganz überraschend, zu dem wir am meisten Feedback bekommen aktuell. Ich glaube, klar, weil es vom Thema her was ist, wo jeder, gerade je älter man wird, immer mehr Bezüge dann zu herzustellen kann, dass man einfach jemanden verliert in seinem Leben. Das ist ein Song von mir, einer von den dreien auf dem Album, glaube ich, den ich geschrieben habe. Das war einfach der erste Freund, den ich verloren habe in meinem Leben, schon vor heute 11 Jahren, vor 10 Tagen genau, wenn wir jetzt die Aufnahme hier machen. Und da war das noch so, da war ich gerade im Studium und da war das noch alles so fern. Also ne, da war man Ende 20 oder sowas. Und klar war man vor Jahren vorher mal auf einer Beerdigung vielleicht von der Großmutter oder sowas, aber das wirklich quasi so aus den eigenen Reihen, aus den eigenen Jungskumpels, der erste schon gehen muss, das war wirklich ein ganz, ganz harter Schlag. Und ich habe das immer Jahre mit mir rumgetragen und irgendwann hatte Daniel eine kleine Idee, so melodisch, hat mir was rübergeschickt und ich habe gesagt, ich würde auf jeden Fall zumindest eine Strophe mal versuchen und dann sind da gleich zwei Strophen mit Interlude und mit Refrain, also das fließt so aus mir raus. Ich war da gerade im Urlaub mit meiner Familie auf Baltrum auf der Insel und lag im Bett und das ist so, der ist komplett, den habe ich so runtergeschrieben, weil ich einfach unsere Geschichte erzähle, wie wir uns bei unserem Kumpel René noch zu Grundschulzeiten wirklich beim Tischtennisspielen auf seinem Kindergeburtstag kennengelernt haben, dann irgendwann in einer Klasse waren, zusammen zelten gegangen sind. Also wirklich alles eins zu eins in dem Song so passiert, bis hin, ne, bis dass ich dann auf der Trauer, ich krieg irgendwann einen Anruf von meinem Kumpel, Julian ist verstorben und das, das zieht einem so den Boden unter den Füßen weg und bis hin eben, dass wir dann da auf der Trauerfeier waren und sein Vater am Ende beim Abschied mich in den Arm genommen hat. Das ist einfach ein Moment, den ich nie vergessen werde und den ich da am Ende der zweiten Strophe beschreibe. Und das Kuriose ist, der wäre eigentlich gar nicht auf dem Album gelandet. Das war der letzte, der noch aufs Album gekommen ist. Ganz, ganz lange war der raus, weil Daniel hat gesagt, ich kann den nicht singen, das ist deine Story. Wenn, musst du den singen. Ich habe es versucht im Studio. Ich bin aber wahrlich jetzt, finde ich, kein Leadsänger. Ich habe noch nie ein Lied gesungen bei uns auf irgendeiner Aufnahme gemacht. Deswegen waberte der dann rum und ich habe versucht, einen Feature-Gast reinzuholen. Das hat aber auch nicht geklappt. Und dann war der eigentlich raus. Aber unser Produzent hat den noch auf dem Schirm gehabt, gesagt, ey, ich will den unbedingt machen. Der ist einfach am Ende, auch wenn der Drop kommt und dann ja nochmal ein großes Ende hat. Ich will den unbedingt haben. Komm nochmal rein ins Studio, sing nochmal. Ich coach dich so ein bisschen, produziere dich so ein bisschen dahin. Und danke da an Uli Wortmann, unserem Produzenten, der an den Song geglaubt hat. Und dank ihm ist der jetzt drauf. Und die haben so tolles Feedback dazu. Viele Leute können dazu relaten so und sagen, krass, da habt ihr am Ende ja nochmal richtig was hingestellt quasi. Und ich bin ganz, ganz glücklich. Und der letzte Schritt dazu war dann auch, dass ja jetzt am Todestag von Julian, ich auch, es war dann eine Woche nach unserem Release, ich auch dann mich mal getraut habe, erst überhaupt seiner Familie den Song zu zeigen quasi. CDs reingeworfen und wir haben dann Briefe ausgetauscht und so ein Stein vom Herzen gefallen, dass die den wirklich auch gefühlt haben und nicht jetzt gesagt haben, total kacke oder so, dass du da überhaupt was mitmachst, so, sondern die haben sich wirklich auch gefreut und ja, dass wir auch, dass es ein Stück auch Erinnerungskultur bei uns so im Freundeskreis und so ist und ich wollte ihm irgendwas setzen, ja, was bleibt und was wo denen auch ein kleines Signal kommt, auch bei uns ist ja nicht vergessen, bei euch in der Familie logischerweise sowieso nicht. Und es wird sicherlich, wahrscheinlich, Björn möchte auch gerne noch ein Musikvideo dazu machen. Also ich bin sehr, sehr stolz und froh, dass er raufgekommen ist auf die Platte. Und ja, ist, glaube ich, ein schöner Abschluss von dem ganzen Album. Ja.
Ja, du hast gerade auch von den Release-Konzerten gesprochen. Was war insgesamt von allen Konzerten, die ihr gespielt habt, was war das Größte? Wie viele Leute waren da so ungefähr?
Also jetzt bei den Release-Konzerten ist immer ganz klar unsere Heimatshow. Ne? Also da war in der Begenstätte Schwanewede 250 Leute und mehr haben wir da auch wirklich nicht reinbekommen. Wir mussten dann vermelden, ausverkauft. Und das ist für unsere Verhältnisse, für eine wirklich Headliner-Show, wo die Leute nur wegen uns, sag ich mal, kommen. Natürlich, wir hatten auch tolle Support-Acts dabei. Tjaart mit seiner Duett mit Mareike und auch die Rocker Rookies. Eine neue Punk-Cover-Band hier bei uns, die auch noch gut Leute gezogen haben. Aber 250 Leute ist für uns schon wirklich für eine Headliner-Show das Größte. Daniel und ich haben mit unseren Projekten auch schon vor Tausenden, ich erinnere mich, Opernplatz Hannover, 7000 Leute. Aber da kommen die Leute ja nicht nur wegen uns, ne, oder vor allem, also die kommen wegen des Events, wegen vielen anderen Bands und so weiter, Open Airs und so, das ist immer was anderes. Aber das ist klar, ganz klar unsere größte Headliner-Show gewesen, so 250. Aber ist eben eine Heimatshow, ne?
Ja. Warum ich frage ist, ich finde, dass der Song Alles kommt wieder irgendwie so ein, hat sowas von Stadion und Konzerthymne, so mit so einem leichten Hang zum Feuerzeug schwenken, beziehungsweise heute nimmt man ja die Handys und nicht mehr die Feuerzeuge. Mhm.
Ja, ich finde das super interessant, weil auch dieser Song, das war eigentlich einer, den ich, der war für mich gar nicht so auf der Platte drauf. Also ne, hat das ja im Produktionsprozess, dass auch mal Songs rausfallen. Und das war für mich von Anfang an der, wo ich sagte, oh, irgendwie. Und dann ist letztlich mal wieder da Matthias Hilbig gekommen und hat auch mit Synthies noch was rübergehauen und was dem nochmal so ein Pep gegeben hat. Und Daniel reizt es ja am Ende auch völlig aus mit diesem Alles kommt wieder, dass er diesen Refrain auch so oft dann noch wiederholt. Ja. Es kommt wieder und wieder und wieder und es hört fast gar nicht auf. Das hat mich auch verrückt gemacht. Aber das haben sie auch mit unserem Produzenten zusammen super dann hinten ausproduziert, dass es einfach trotzdem nicht langweilig wird. Und tatsächlich muss man aber sagen, den haben wir live noch nie gespielt. Aber ich werde das auf jeden Fall mit als Feedback aufnehmen, weil also ich würde mich nicht zumindest nicht ablehnen, mal ein Stadionkonzert zu spielen. Und wenn der dann reinpasst, sehr gerne.
Wie geht's jetzt bei euch weiter mit Konzerten? Habt ihr noch ein paar anstehen?
Ja, also das ist jetzt ist ganz klar die heiße Phase, so das Booking natürlich für die Open Airs, ne? Also wir haben ein, zwei feste Termine jetzt zugesagt bekommen, die wir, weiß gar nicht, ob wir es halt schon raushauen dürfen, aber also es wird dann jetzt, das nächste wird halt dann in den Open Airs, ich sag mal so ab Mai, Juni geht das ja meist in die heiße Phase, da geht's dann weiter. Und jetzt haben wir noch so, ja, die Sachen, die jetzt anstehen. Wir haben unsere Heimatshow komplett aufgezeichnet, Audio, Video, auch mit 1000 Kameras. Da wird bestimmt auch noch was draus kommen. Also wir sind da nie untätig. Aber jetzt ist gerade ein bisschen weg vom Proben, auch sich mal ein bisschen erholen von den vielen Proben, weil wir ja zu viert das erste Mal auf der Bühne waren. Das mussten wir alles komplett erstmal erarbeiten. Und jetzt wieder hin zu ein bisschen visuellen Content für unsere Kanäle. Aber wir sind halt immer umtriebig. Egal in welchem Bereich gerade.
Ja, sehr schön. Und ich glaube, so im Sommer ein paar Konzerte zu spielen, vor allem so wo dann auch ein paar mehr Leute kommen, die nicht nur wegen euch kommen, aber das Feeling von Festivals ist natürlich immer noch was ganz Besonderes. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier bei mir gewesen bist. So dir einiges noch ein bisschen über die Songs der Platte erzählt hast und viel Spaß mit dem, was da jetzt demnächst noch alles auf euch zukommt. Und den HörerInnen bleibt nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Ciao.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut, wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.